Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wir hören heute nochmal eine Predigt aus der Reihe Charismatische Bewegung im Licht der Bibel zum Thema Glaube und Heilung. Ich denke, ein wichtiges Thema. Ich werde dann aber die weiteren Bereiche im Laufe der Zeit gelegentlich einfügen, nicht weiter als geschlossenen Block. Ich habe mitbekommen, einige tun sich doch schwer, wenn ein größerer Teil an stärker lehrmäßig orientierten Predigten aufeinander folgt und damit die geistliche Erbauung und Ermutigung auch nicht zu kurz kommt, bringe ich die immer mal wieder so dann in Zukunft, wie es gerade auch von der Apostelgeschichte mit hineinpasst. Ich bin immer dankbar, auch wenn Rückmeldungen aus der Gemeinde kommen, die mir helfen, auch mit zur Predigt nah an dem zu sein, was die Gemeinde auch beschäftigt und was sie braucht. Wir lesen miteinander Jakobus 5, die Verse 13 bis 20. Jakobus 5, 13 bis 20. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird eine Seele vom Tode erretten und wird bedecken eine Menge von Sünden. Ja, liebe Geschwister, Heilungen durch das wunderbare Eingreifen Gottes gehören von Anfang an zum Leben der christlichen Gemeinde. Sie waren eines der herausragenden Kennzeichen des Dienstes Jesu. In Lukas 4 lesen wir zunächst von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Dann wird berichtet, und als die Sonne unterging, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Seuchen sie zu ihm und er legte auf einen jeglichen von ihnen die Hände und machte sie gesund. Der biblische Bericht insgesamt der Evangelien lässt ungefähr das Bild erscheinen. Jesus ist zwar nirgends rumgegangen und hat die Kranken gesucht, hat auch keine Heilungsveranstaltungen durchgeführt und damit geworben. Aber wir haben den Eindruck, dass nahezu alle oder wirklich alle Kranken, die zu ihm gebracht wurden, wohl mehr oder weniger ausnahmslos von ihm auch gesund gemacht wurden. Das war seine besondere Sendung. Das waren die Kennzeichen. Wir erinnern uns an die Frage des Johannes des Täufers, bist du es, der kommen soll? Jesus antwortet mit dem Hinweis auf seine Heilungen. Sie sind Zeichen des Messias, deshalb bei ihm diese ganz besondere Fülle und Dichte an Heilungen. In der Zeit der Apostel geschehen ebenfalls noch zahlreiche Heilungen, aber es ist schon hier zu beobachten, dass sie bei weitem nicht mehr in der Häufigkeit auftreten, wie bei Jesus. Ich habe mal die Apostelgeschichte durchgeblättert und hoffe, mein Eindruck beim nochmaligen Überschauen ist richtig. Soweit ich gesehen habe, wird von der ersten Missionsreise beispielsweise gerade mal eine Heilung berichtet, von der zweiten gar keine. Wir sehen, Glaubensheilungen stehen nicht mehr in dem Vordergrund, wie es im Dienst Jesu der Fall war. Nach der Zeit der Apostel treten diese Wunder weiter zurück. Sie bleiben aber Bestandteil des Lebens der Gemeinde bis in unsere Tage. Ludwig Nommensen, ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, war als 8- bis 10-Jähriger etwa von einem Fuhrwerk überfahren worden und konnte nun nicht mehr gehen. Er lag wochenlang gelähmt, unfähig seine Beine zu bewegen, auf ihnen zu stehen im Bett. Die Mutter hatte ihm aus der Bibel immer wieder vorgelesen. Eines Tages fragt er sie, Mama, glaubst du wirklich, was in der Bibel steht? Die Mutter sagt, ja. Und dann sagt der kleine Nommensen, aber in der Bibel steht doch, hast du gesagt, dass Gott auch Kranke gesund macht. Dann dürfen wir darum beten. Und im kindlichen Gebet hat er um Heilung gebeten und Gott hat dieses kindliche Gebet erhört, ihn vollständig gesund gemacht. Er ging als Missionar nach Indonesien zu den Batak, tat eine überaus gesegnete Arbeit. Dort mengte ihm eines Tages ein Medizinmann tödliches Gift ins Essen. Sein Hund, der ebenfalls von diesem Essen probierte, starb auf der Stelle. Gott aber bewahrte ihn, treu seiner Verheißung, so ihr giftiges Esst, wird's euch nicht schaden. Er bekam lediglich eine Magenverstimmung davon. Aber die Dosis war genug, um ihn auf der Stelle zu töten. Manche, vielleicht sogar viele von uns, können von sich selbst oder aus ihrem Umfeld berichten, wie Gott bis in unsere Tage hinein heilt. Ich möchte im Anschluss an die Predigt, wenn es jemanden auf dem Herzen liegt, ich will niemanden nötigen, aber wenn jemand es auf dem Herzen hat zu berichten, dann dürfen auch kurz ein oder zwei nach der Predigt gerne auch Bericht davon geben, wie sie selber bei sich oder vielleicht auch in ihrem Umfeld erlebt haben. Das würde heute sehr gut passen, ein solches Zeugnis. Lasst es euch derweil durch den Kopf gehen. Es wäre deshalb ganz falsch, von Gott heute keine Heilung mehr zu erbitten und zu erwarten. Ebenso ist es leider ganz falsch, wenn der Dienst, wie wir es gelesen haben, Gottes Wort in Jakobus 5 anordnet, nicht in Anspruch genommen wird. Es geschieht ganz selten. Die Gemeinde, ich weiß nicht, ob das alles zu sehr an die letzte Ölung in der katholischen Kirche erinnert oder was die Gemeinde zurückhält. Auch die Ältesten wissen es oft nicht mehr, dass das eigentlich zu ihrem Auftrag gehört. Das liegt aber nicht an den Ältesten selber. Es liegt daran, dass man in unseren Traditionen dieses Wort der Schrift im Grunde seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten so gut wie nicht mehr beachtet. Aber es steht in der Schrift. Wir haben es ernst zu nehmen. Es wäre aber ebenso falsch, Heilungsversprechen zu machen, denen die biblische Grundlage fehlt. Und das ist eines der großen Probleme der charismatischen Bewegung. Deshalb hat dieses Thema auch hier seinen Platz. Wir wissen, Heilung ist dort eines der ganz, ganz großen Themen. Heilung wird hier verbindlich in Aussicht gestellt. Die einzige Voraussetzung ist, man hat genug Glauben. Im Jahr 2006 wurde Peter Wenz, Pastor der großen biblischen Glaubensgemeinde in Stuttgart, von IDEA interviewt. Das Interview trug den bezeichnenden Titel »Nicht jeder wird sofort geheilt«. Wer gewohnt ist, auf Sprache genau zu achten, merkt schon, wo der Wurm, der Hund begraben liegt, in dem kleinen Wörtlein »sofort«. Obwohl sich Peter Wenz um eine klare Aussage letztlich drückt, wird deutlich im Interview, die Möglichkeit, dass jemand überhaupt nicht geheilt werden könnte, kommt bei ihm in seinem Denken nicht vor. Es kann vielleicht eine gewisse Zeit dauern, aber wenn Glaube da ist, muss die Heilung früher oder später verbindlich eintreten. Das Zitat eines anderen charismatischen Leiters, wir sollen in göttlicher Gesundheit leben. Die Gemeinde soll eine krankheitsfreie Zone sein. Charles Divon, der dem übrigens Wolfram Kopfermann offensichtlich stark auf den Leim gegangen ist. Man sieht ihn auf diesem Bild, Apostel Charles, wie er sich bescheiden nennen lässt, mit seiner Frau zusammen, wird gefragt, soll ich meine Krankenversicherung auflösen? Charles Divot antwortet, ja, Jesus heilt kostenlos. Und offensichtlich so ausnahmslos, dass man eine Krankenversicherung zeitlebens nicht mehr braucht. Das legt die Frage nahe, die Charles Divot auf dieser Veranstaltung als nächstes gestellt wurde, wenn Christen immer gesund bleiben, muss ich dann noch sterben? Charles Divot antwortet kurz und präzise, ja, bei guter Gesundheit, wenn du 120 bist. Wer vorher stirbt und nicht bei bester Gesundheit 120 Jahre alt wird, der hat einfach nicht genug geglaubt. Das ist im Grunde die Botschaft. Dazu gehört folgerichtig auch eine Predigt über das Thema 6 Schritte für wirtschaftlichen Wohlstand. Ich weiß nicht, liebe Geschwister, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, was haben Heilung und Wohlstand miteinander zu tun? Es liegt auf der gleichen Linie. Denn bei beidem geht's ums Wohlfühlen. Bei beiden Themen geht's ums körperliche und materielle Wohlergehen. Denn Gott will, dass es uns gut geht. Das ist die einfache charismatische Überzeugung. Dazu ein weiteres Originalzitat. Gott möchte dich vom Land des Mangels in das Land des Überflusses bringen, vom Land der Krankheit ins Land der Gesundheit. Hand aufs Herz, wer möchte nicht gerne in solch ein Land des Überflusses und der Gesundheit einziehen? Und deshalb boomt die charismatische Bewegung wie kein anderer Teil der weltweiten Christenheit. Die ganze Sache hat einen einzigen Haken, sie hat keine biblische Verheißung. Sie geht an der biblischen Wirklichkeit völlig vorbei. Charismatiker beziehen sich beispielsweise gerne auf Jesaja 53. Da heißt es, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Ihre Schlussfolgerung lautet, wenn Jesus unsere Krankheit und unsere Schmerzen getragen hat, müssen wir sie nicht mehr tragen. Diese Schlussfolgerung ist aber falsch. Der Zusammenhang von Jesaja 53 ist nicht die Befreiung von körperlichen Leiden. Darum geht es in diesem Kapitel überhaupt nicht. In Jesaja 53 geht es um die Befreiung von Schuld und Sünde. Der Kernsatz sagt, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, nämlich für unsere Sünde, liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch wenn das Stichwort Heilung hier auftaucht, geht es nicht um körperliche Heilung. Es geht um die Heilung unserer Beziehung zu Gott. Hätte Jesus alle Folgen der Sünde schon für uns weggenommen, wie aus diesem Abschnitt falsch gefolgert wird, was wäre dann die zwingende weitere Schlussfolgerung, liebe Geschwister? Hätte Jesus wirklich alle Folgen der Sünde weggenommen, was müsste zwingend auch dazugehören? Richtig, dann dürfte es im Leben eines Gotteskindes nicht nur überhaupt keine Krankheit und kein Leiden mehr geben, dann griffe auch die Antwort von Charles Defoe, so gewagt sie auch ist, Sterben erst mit 120 bei bester Gesundheit immer noch viel zu kurz, unlogisch zu kurz. Dann wäre die Frage, ich habe mal diese nette Karikatur gefunden, da liegt einer auf dem Sterbebett und fragt seinen Pastor ganz entsetzt, sterben, soll das etwa heißen, dass das mit den Heilungswundern irgendwann mal aufhört? Es dürfte dann mit den Heilungswundern nicht mehr aufhören, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn alle Folgen der Sünde weggenommen wäre, müsste auch das Sterben weggenommen sein. Und die Vorstufen dessen. Krankheit ist ja immer eine Vorstufe, ein Schritt auf den Tod und auf das Sterben hin. Nein, die ganze Schlussfolgerung ist völlig falsch. Heil und Heilung werden unzulässigerweise in einen Topf geworfen. Paulus schreibt dagegen ganz anders 2. Korinther 4,16, deshalb ermatten wir nicht, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus stellt unzweifelhaft fest, unser äußerer Mensch wird aufgerieben. Es bleibt, sagt er an anderer Stelle ganz deutlich, es bleibt ein vergänglicher Leib. Erst durch die Auferstehung wird der verwesliche Leib die Unverweslichkeit anziehen. Aber bis dahin, bis unser Herr wiederkommt und uns von den Toten auferweckt oder entrückt, bis dahin bleibt unser Leib unter dem Gesetz der Vergänglichkeit und damit auch unter dem Gesetz von Krankheit und Tod. Ganz klare biblische Lehre. Die ganze charismatische Gedankenführung an diesem Thema geht völlig, völlig an der Schrift vorbei. Sie ist theologisch, sagt man, eine Theologie des Sieges. Jesus aber hat eine Theologie des Kreuzes verkündigt. Sieg gehört in der Jesus-Nachfolge auch dazu. Aber er steht nicht im Mittelpunkt, sondern das Kreuz. Jesus hat nicht gesagt, wer mir nachfolgt, der wird auf allen Ebenen seines Lebens nur noch Sieg erfahren. Den will ich von allem Leid, von aller Not und von aller Krankheit befreien. Jesus hat fast das reine Gegenteil gesagt. Jesus hat gesagt, will mir jemand nachfolgen? Wie geht's weiter? Genau, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das Kreuz, liebe Geschwister, ist kein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Wahrlich nicht. Jesus sagt es in Lukas 14, 27 sogar noch schärfer. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht. Nicht ein Jünger zweiter, dritter Klasse, weniger vollmächtig, sonst irgendwas, kann nicht, ausnahmslos. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Kreuz. Es gibt keine Jesus-Nachfolge ohne Leiden. Und in dieses Paket des Kreuzes und des Leidens gehört auch körperliche Krankheit dazu, so wie es Gott einem jeden von uns für seinen Lebensweg zugemessen hat. Auch die Charismatiker können sich dieser biblischen Tatsache und Wirklichkeit nicht entziehen. Wir müssen ganz nüchtern hinhören und hinsehen, ihre vollmundigen Reden sind das eine. Die charismatische Wirklichkeit ist eine ganz andere. Ein guter Freund von mir, der seit Jahrzehnten in der charismatischen Bewegung aktiv ist, sagte mir einmal, wir rechnen mit etwa 15% Heilungen. Nun wären 15% schon erfreulich viel. Wir würden uns freuen, wenn bei 15% unserer Gebete um Heilung tatsächlich eine solche auch eintreten würde. Aber wer davon ausgeht, dass 15% der Wirklichkeit entsprechen, der darf nicht 100% versprechen. Das ist unredlich, das ist Täuschung, das ist Betrug. Ganz schlicht. Aber auch diese 15% dürften nach meiner Erfahrung eher noch zu hoch gegriffen sein. Die meisten angeblichen Heilungen erweisen sich bei näherem Hinsehen als falsch. So wurde zum Beispiel von Benny Hinn vor gut 10-15 Jahren berichtet, ein krebskranker Mann, dem er prophezeit hatte, noch viele gesunde Jahre zu verbringen, starb 2 Tage nach dieser Prophezeiung. Im Internet stieß ich in der Vorbereitung auf dieses Thema auf den Bericht eines Arztes, der an einer Heilungsveranstaltung von schon gezeigtem und erwähnten Charles Dufon teilgenommen hatte in der Berliner Südsterngemeinde im Mai 2004. Ich lasse diesen Teilnehmer, diesen Arzt, kurz zu Wort kommen mit seinen Beobachtungen. Da war eine Frau mit Rückenschmerzen. Sie wurde von Charles Dufon dazu gebracht, sehr schnell auf der Stelle zu gehen und sich im Wechsel zu bücken und wieder aufzurichten. Sie tat das mit schmerzverzerrtem Gesicht. Unter Halleluja-Rufen des Wunderheilers wurde das schon als Erfolg verbucht und begeistert begann das Publikum zu applaudieren. Dass die Kranke dann immer noch ganz leise erklärte, sie habe noch Schmerzen, ging unter dem lauten Gejohle über die Heilung unter. Ich glaube, so erzählt der Beobachter, man einigte sich darauf, dass es schon etwas besser geworden sei. Abgang unter Jubel. Eine blinde Frau erklärte nach einigen Prozeduren des Wunderheilers vollkommen ergriffen, dass sie mittlerweile schon hell und dunkel unterscheiden könne. Ich habe mich anschließend circa 10 Minuten mit dieser Frau unterhalten. Immer wieder meinte sie, meine Hand vor ihren Augen zu bemerken. Dem war ja noch nicht so, sie irrte sich. Ich hielt meine Hand während des ganzen Gesprächs unten. Die Frau wurde am Ende der Veranstaltung von einer Begleiterin aus der Südsternkirche hinausgeführt. Sie war so blind wie zuvor. 3. Fall von der gleichen Veranstaltung. Eine Frau mit Oberarmbruch bekam von Charles Dufon als erstes ihren Verband abgenommen. Unter dem riesigen Beifall des Publikums brachte der Wunderheiler die Patientin dazu, mit schmerzverzerrtem Gesicht Pendelbewegungen mit diesem Arm auszuführen, die natürlich bei einem solchen Bruch noch möglich sind. Sie wurde unter riesigem Beifall als geheilt von der Bühne entlassen. Ich bin anschließend zu ihr gegangen, habe sie gefragt, ob sie das Gefühl habe, dass der Bruch geheilt sei. Sie verneinte und ihr einziges Bedürfnis war es, ihren Verband wiederzubekommen. Ich habe das etwas breiter ausgeführt, damit wir uns nicht irre machen lassen und täuschen lassen von den unzähligen Erfolgsmeldungen und vollmundigen Berichten. Es wird durchaus auch echte Heilungen geben. Reinhard Bonnke brachte in den 80er Jahren die sogenannte Dokumentation eines Wunders heraus. Dort wird in einem Videofilm die Heilung einer gewissen Jean Neal medizinisch bestätigt, die von einer schweren Lähmung und auch von einem schweren Augenleiden geheilt wurde. Beides wird medizinisch bestätigt. Aber es dürfte sich um eine sehr seltene Ausnahme handeln. Soweit ich im Internet gesehen habe, ist das die einzige Dokumentation, die das Missionswerk von Reinhard Bonnke seit herausgebracht hat. Möglicherweise war es die einzig wirklich medizinisch bestätigte Heilung in Jahrzehnten dieses Dienstes. Ich selbst war über viele Jahre regelmäßig bei charismatischen Veranstaltungen und habe dort nie ein Heilungswunder erlebt. Die charismatische Wirklichkeit stimmt mit dem Anspruch, den sie haben, nicht überein. Und es muss leider auch mit dämonisch gewirkten Heilungen gerechnet werden. Ich hatte vor einigen Sonntagen erzählt von der Prüfung der 20-jährigen Prophetin Dora Lenk Anfang des 20. Jahrhunderts. Maßgeblich dabei mitgewirkt hatte ein Johannes Urban. Er selbst hatte zuvor die Gabe der Zungenrede bekommen und war auch von einer schweren Darmkrankheit geheilt worden. Er war derjenige gewesen, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Bericht, der gebetet hatte, Herr, wenn's ein Irrgeist ist, dann lass diesen Geist verstummen. Worauf die falsche Prophetin keinen Ton mehr hervorbrachte. Selbst aufs Tiefste erschüttert von diesem Vorgang, rief er später in einer Predigt aus, ich will lieber lebenslang krank sein nach Gottes Willen, als von einer falschen Macht geheilt werden. Auf der Stelle, als er das gesagt hatte, brach er zusammen und musste mit dem Rollstuhl weggefahren werden. Und er blieb schwer krank bis zu seinem Lebensende im Alter von 42 Jahren, tat aber bis dahin einen überaus gesegneten Dienst. Seine Heilung hatte offenkundig dämonischen Ursprung. Und als er sich klar von diesen dämonischen Mächten abwandte und auf die Seite seines Herrn stellte, wurde die Macht des Dämonischen über seinem Leben gebrochen und damit auch die dämonisch verursachte Heilung weggenommen. Es gibt viele Berichte, die es immer wieder bestätigen. Ja, auch der Teufel kann heilen. Und manches, was an echter Heilung im charismatischen Umfeld geschieht, geschieht nicht durch den Geist Gottes, sondern durch die Macht des Bösen. Gewiss dürfen und sollen wir um Heilung beten. Und damit kommen wir nun zum positiven biblischen, was dazu zu sagen ist. In der Tat, unser erster Gedanke, liebe Geschwister, auch bei Kopfschmerzen, Halsweh und allem möglichen anderen, sollte nicht dem Medizinschränkchen gelten, sondern ganz selbstverständlich sollte das Erste sein, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu unserem himmlischen Vater kommen. Nicht erst dann, wenn die Tabletten nichts genützt haben und wenn der Arzt mit seiner Kunst und Weisheit am Ende ist. Aber wenn wir nun mit einer Krankheit zum Vater kommen und beten, dann darf der Glaube eben nicht versuchen, eigenmächtig Heilung zu erzwingen. Er hat die Verheißung ergreift er, der Verheißung vertraut er und Gott wird tun, was er zugesagt hat. Aber da ist die wichtige Frage, genau zu prüfen, welche Verheißungen haben wir. Und dazu wollen wir uns nun im zweiten Teil und im eigentlichen Hauptteil der Predigt Jakobus 5 genau anschauen. Jakobus 5, 13, leidet jemand unter euch, der bete. Wir sehen, halten das auch nochmal fest, das Erste und ganz Normale, was Jakobus feststellt, auch in der Gemeinde Jesu, ist, dass Menschen leiden. Damit kommen sie zu ihrem Herrn. Was Gott dann tun wird, darüber sagt Jakobus zunächst noch gar nichts. Er stellt dann als Nächstes fest, dass auch das andere normal ist, dass es Menschen gut geht in der Gemeinde Jesu, dass sie fröhlich sind, dass sie eine gehobene Stimmung haben. Und Jakobus sagt, der singe Psalmen. Man darf als Christ fröhlich und dankbar sein. Man muss nicht mit Trauermiene durchs Leben gehen. Und als Nächstes, wenn aber jemand krank ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Wir beachten, er soll nicht irgendwelche Wunderheiler rufen. Irgendwelche, die angeblich in besonderer Weise oder vielleicht auch tatsächlich, das gibt's nach Korintherbrief, dass Menschen auch in besonderer Weise die Gabe der Heilung von Gott bekommen. Interessanterweise soll er die nicht als Erste rufen, sondern die Ältesten. Warum? Gott schafft Ordnung. Wir werden das später beim wichtigen Thema ein anderes Mal in irgendwelchen Wochen noch beim wichtigen Thema Segen ebenfalls sehen. Gott schafft Ordnung. Und eine bibeltreue Gemeinde bewegt sich nicht eigenmächtig, wie und wo sie es für gut befindet. Sie bewegt sich in den Ordnungen Gottes. Und Gottes Ordnung sieht vor, ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Die Ältesten hat Gott beauftragt und bevollmächtigt, den Dienst der Krankensalbung zu tun. Und wenn jemand Gott beauftragt, ein Amt gibt, einen Auftrag, dann gibt er ihm auch die Vollmacht, den ganzen Segen, der mit diesem Auftrag verbunden ist, weiterzugeben. Dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Da müssen wir fragen, worum geht's bei der Salbung? Meist sind wir ganz schnell beim Thema Heilung. Kommentare und Bibellexika weisen darauf hin, dass Öl in der damaligen Medizin eine Rolle spielte. Wir wollen aber von der Bibel her denken. Und in der Bibel hat die Salbung vorrangig eine ganz andere und ganz bestimmte Bedeutung, nämlich welche? Wo kommt in der Bibel normalerweise eine Salbung vor? Wissen wir. Richtig, genau. Bei Berufungen, wenn ein König von Gott berufen wird, sei es der Saul gewesen, sei es der David gewesen oder an anderer Stelle, als David gesalbt wurde von Samuel, da war er nicht etwa krank, er wurde zum König berufen. Jesus, als der Messias, wörtlich der Gesalbte, heißt er nicht der Gesalbte, weil er ständig krank gewesen wäre und besonders viel Salbung nötig gehabt hätte. Er heißt der Gesalbte, weil er der von Gott Berufene und Gesandte ist. Das ist, wenn ich es richtig sehe, auch der Sinn der Salbung eines Kranken. Die Salbung bringt zum Ausdruck, Heilung ist kein Selbstzweck. Es geht nicht einfach darum, dass der Kranke wieder gesund wird und sein Leben nun wieder ungeniert genießen kann, sondern die Salbung zeigt das Ziel der Heilung. Gott will dich wieder in Dienst nehmen. Willst du dich auch von Gott wieder gebrauchen lassen, wenn du gesund geworden bist? Oder willst du sein heilendes Eingreifen nur eigennützig für dich haben und genießen? Nach dieser Frage kommt dann die Verheißung. Und auch da müssen wir wieder genau hinsehen, Vers 15. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das Gebet des Glaubens. Nicht von ungefähr heißt das Thema Glaube und Heilung, denn nur der Glaube empfängt. Aber nicht der Glaube, der eigenmächtig nach etwas greift, sondern der Glaube, der sich auf das Wort stützt. Und das Wort sagt, das Gebet wird dem Kranken helfen. So die alte Luther-Übersetzung, die neuere und auch Elberfelder sagen wörtlicher, retten. Es wird ihn retten. In der Tat, liebe Geschwister, es steht nicht da, er wird gesund werden. Hier steht, es wird ihn retten. Heil steht vor Heilung. Ob ein Mensch kerngesund durch diese Welt geht und kerngesund ins Reich Gottes eingeht oder ohne Arm, blind, im Rollstuhl, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er ins Reich Gottes eingeht. Der Kranke wird also gerettet. Und noch etwas Zweites sagt Gottes Wort zu, und der Herr wird ihn aufrichten. Aber auch dieses Aufrichten heißt nicht notwendigerweise, dass der Herr ihn körperlich aufrichten wird. Dass der Herr gesundheitliche Besserung oder gar völlige Heilung schenkt, das kann sein. Das Aufrichten bezieht sich aber sicher vor allem auf das Geistliche aufgerichtet werden. Dass ein Mensch seinen Weg, auch den Weg der Krankheit, als einen von Gott gesegneten Weg erkennt und annimmt. Und dass sein Herz dann in dieser Erkenntnis trotz Krankheit, trotz Schmerzen mit Freude und mit Trost erfüllt wird. Damit ist der Gedanke aber noch keineswegs zu Ende. Jetzt kommt die wesentliche geistliche Grundlage des Ganzen. Jakobus fährt fort, und so er Sünden getan hat, werden sie ihm vergeben sein. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Brüder, so jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, dass wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der hat einer Seele vom Tod geholfen und wird bedecken die Menge der Sünden. Es ist beachtlich, wie breit Jakobus in diesem gesamten Zusammenhang von der Sünde und von der Errettung von Sünden spricht. Es geht hier sicher nicht darum, dass jemand vom Unglauben zum Glauben an Jesus findet, denn es ist ja von einem Vorgang innerhalb der Gemeinde die Rede. Jakobus schreibt ja nicht an die Welt. Es geht also offensichtlich darum, dass jemand von falschen Wegen, vom Ungehorsam, von Lüge, von Heuchelei, von Lieblosigkeit, von Ehebruch oder was auch immer zurückfindet, dass er seine Sünde bekennt und Buße tut. Und so wird seine Seele gerettet, so wird die Menge seiner Sünden bedeckt. Und dann Ist hier, liebe Geschwister, das interessant. Genau in diesem Zusammenhang ist dann auch ausdrücklich von Heilung die Rede. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das steht nun im Griechischen unzweifelhaft auch der Begriff, der von einer körperlichen Heilung redet. Und da müssen wir kurz innehalten und vielleicht auch ein bisschen staunen und übers Gewohnte hinausdenken. Es gibt in der Tat einen Zusammenhang von Sünde und Krankheit. In der Regel weisen wir diesen Zusammenhang eher ab. Wir weisen auf Jesus hin und so weiter. Und in der Regel ist es auch richtig. Wir sollten nicht bei jeder Not und Krankheit sofort an eine Strafe Gottes denken. Aber es gibt auch einen Zusammenhang von Sünde und Krankheit. Wo ist übrigens, hat es jemand im Kopf? Ganz deutlich und ganz unmissverständlich davon die Rede. Wir hören es meist einmal im Monat hier in diesem Gottesdienst. Da weist Jesus diesen Zusammenhang ab. Wir haben ihn aber einmal ganz ausdrücklich, da haben wir ihn auch, ja, beim Abendmahl, liebe Geschwister. 1. Korinther 11,30, am nächsten Sonntag, wenn wir wieder Abendmahl haben, ich lese es meistens absichtlich mit, nicht immer, aber meistens. Paulus sagt, darum sind viele Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil sind, gemeint vorzeitig, zu früh entschlafen, zu früh gestorben. Warum? Warum gibt's viele Schwache und Kranke und vorzeitig Entschlafene in Korinth? Weil die Korinther lieblos miteinander umgehen. Und weil die Korinther damit die Feier des heiligen Abendmahls unwürdig begehen. Denn wo Geschwister einander nicht lieben, wo sie unbarmherzig und rücksichtslos miteinander umgehen, wo unausgeräumte Schuld ihr Miteinander und ihr Sein vor Gott belastet, wie soll da würdig Abendmahl gefeiert werden? Nicht die Schuld trennt uns von Gott, unsere Sünde, dann durfte niemand hin, aber die unausgeräumte, die unbekannte, die unbereinigte Sünde. Und wenn das über die Länge der Zeit so bleibt, dann zieht Gott seine Hand des Segens zurück und dann gibt Gott den Mächten der Krankheit mehr Raum. Dieser Zusammenhang ist in 1. Korinther 11,30 ganz unzweifelhaft benannt. Und diesen Zusammenhang betont ganz genauso Jakobus 5. Deshalb setzt das Bekennen von Sünde und das Gebet um Heilung, um körperliche Heilung in einen Zusammenhang. Wie gesagt, ganz gewiss nicht so, das wäre völlig falsch, wenn wir nun wirklich sagen würden, es ist einer deshalb krank, weil er Sünde nicht bekannt hat. Ganz falsch. Aber es kann im Einzelfall diesen Zusammenhang geben. Und die Seelsorge bestätigt es immer wieder. Ich denke hier ganz besonders etwa an den wahrscheinlich mindestens dem Namen nach vielen von uns bekannten Christoph Blumhardt. Manche nennen ihn Vater, manche auch den Älteren, denn er hatte einen gleichnamigen Sohn. Christoph Blumhardt war Pfarrer unter anderem in Möttlingen bei Calw. Und in dieser Zeit kam es nicht nur zum Sieg über dämonische Mächte in seiner Gemeinde, es wurde eine Erweckung ausgelöst, die weit über die Grenzen seiner Gemeinde hinausreichte. Viele Menschen kamen zu Blumhardt in die Seelsorge und bekannten ihre Sünde. Und jetzt kommt der springende Punkt. Obwohl in vielen Fällen nicht um körperliche Heilung gebeten worden war, da kamen Menschen, die auch körperlich krank waren. Die haben ihre Sünde bekannt. Es wurde nicht um Heilung gebeten. Die gingen hinaus und Gott hat ihre Krankheit mit weggenommen. Da hat Gott die körperliche Heilung als geistliche Dreingabe dazu geschenkt. Und dieser Zusammenhang entbehrt nicht einer gewissen geistlichen Logik. Wie wollen wir von Gott erwarten, dass er segnend und gegebenenfalls auch heilend in unser Leben eingreift, wenn wir nicht bereit sind, uns von ihm zurechtbringen zu lassen? Das heißt nun gewiss nicht, dass bei jedem Krankenbesuch und bei jedem Gebet für Kranke eine Beichte zwingend dabei sein müsste. Die evangelische Christenheit kennt aus gutem Grund keinen Beichtzwang. Wo wir im stillen Kämmerlein unsere Schuld bekennen und wo nötig auch vor Menschen, da nimmt unser Herr sie weg. Aber wo unausgeräumte Schuld ein Leben belastet oder wo ein Mensch unter dem Eindruck steht, dass er trotz des Gebets im stillen Kämmerlein keine wirkliche Freude und Gewissheit der Vergebung haben kann, da hat die Beichte bis heute eine ganz wichtige Bedeutung. Und da wird in der Bereinigung von Schuld der Weg freigemacht für den Segen Gottes. Da wendet sich Gott einem Menschen neu zu und schenkt dann möglicherweise auch körperliche Heilung, die er im anderen Fall zurückgehalten hätte. Ich sage ausdrücklich möglicherweise, es ist kein zwingender Zusammenhang. Diese Zuwendung, die kommt nun in der Symbolik dessen, was Jakobus sagt, doppelt zum Ausdruck. Einerseits die Salbung. Die Salbung macht ähnlich wie das Wasser bei der Taufe oder Brot und Kelch beim Abendmahl diese Zuwendung Gottes sichtbar. Die Kraft des Gebets und dieser ganzen Handlung steckt nicht im Salböl und auch nicht in seiner Zusammensetzung. Da gibt's ja dann Leute, die fangen an, Doktorarbeiten drüber zu schreiben, wie muss das rechte Salböl aussehen. Nein, die Kraft und die Wirkung liegt am Glauben, am Bekenntnis der Sünde und vor allem daran, was Gott dem Kranken konkret zugedacht hat. In jedem Fall gilt, Gott will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass der Sünder sich bekehrt und lebe. Die Rettung des Sünders dürfen wir in solch einem Fall mit Gewissheit erwarten und feiern. Das Aufgerichtetwerden ebenfalls. Dass Trost, Hoffnung, Freude und innerer Friede einkehren, weil der Kranke weiß, der Herr liebt mich, er ist mir nahe. Er selbst hat mich angerührt mit seiner Hand. Und deshalb kommt auch hier die Handauflegung mit dazu. Da geht es symbolisch eigentlich nicht um die Handauflegung des Ältesten, sondern der Älteste legt stellvertretend für den Herrn die Hand auf. Sie ist das Zeichen, dass Gott selbst den Kranken anrührt. Und wenn Gott die Krankheit nicht wegnimmt und auch nicht wesentlich mildert, dann darf der Kranke wissen, dann ist das sein heilvoller Wille für mich und meine Angehörigen. Dann liegt der volle und unverkürzte Segen Gottes für mich in diesem Weg. Und ich darf wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und es kann sehr wohl sein, das gehört erklärtermaßen zu dem, worum wir bitten, dass der Kranke auch körperliche Heilung erfährt, wenn's Gott ihm zugedacht hat. Und ich bin gewiss, liebe Geschwister, würden wir regelmäßig in der Gemeinde so handeln, wie Gottes Wort es uns hier sagt, wir würden auch häufiger erleben, dass Gott heilend eingreift. Er würde uns nicht auftragen, um Heilung zu beten, den Kranken die Hände aufzulegen, wenn er grundsätzlich nicht heilen wollte. Es wäre unlogisch. Deshalb sollten wir weder zur Rechten noch zur Linken in dieser Frage vom Pferd fallen. Wir sollten nicht schwärmerisch versprechen, wenn du betest und glaubst, dann wirst du gesund. Da fielen wir auf der einen Seite runter. Wir sollen aber auch nicht verzagen. Ich habe den Eindruck, es herrscht bei uns in unseren Gemeinden oft eine gewisse Ängstlichkeit. Nur nicht so viel um Heilung beten, nur nicht so viel davon reden, damit ja keiner enttäuscht wird, wenn die Heilung dann doch nicht kommt. Aber damit bleiben wir hinter der biblischen Verheißung, hinter dem, was Gottes Wort uns sagt, zurück. Wir dürfen das ganze Wort Gottes mit ganzem Ernst hören und in der Gemeinde auch leben und praktizieren. Wir sollten im Fall der Krankheit selbstverständlich in Anspruch nehmen, dass wir die Ältesten bitten, dass sie kommen, dass wir ihnen, wo nötig, unsere Sünde bekennen, dass wir beten, dass sie die Hände auflegen, durchaus auch salben. Auch wenn die Bibel davon nicht zwingend spricht, kann das dabei sein. Ich erinnere mich von Kind auf, dass mein Vater eigentlich immer, wenn wir krank waren, an unser Krankenbett gekniet ist und uns die Hände aufgelegt hat und für uns gebetet hat. War bei uns ganz selbstverständlich. Und dann dürfen wir erwarten, wie Gott segnet. Dass Gott segnet, das ist gewiss. Das hat er verheißen. Wie er segnet, das sehen wir dann. Und weil wir wissen, dass er segnet, wollen wir miteinander jetzt auch das Lied singen, mächtige Ströme des Segens, lass sie durchfluten die Welt. Ist in der Gemeinde, wenn ich es richtig weiß, bekannt. Und danach, wie gesagt, wenn jemand gerne die Gelegenheit ergreift, haben wir auch Platz für ein kurzes Zeugnis, wie Gott heute Heilung schenkt. Amen.